Wir wollen hören auf das Wort, das Grundlage für die Predigt heute ist. Es steht in Offenbarung 7, die Verse 1 bis 17. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte und dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte und dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmenzweige waren in ihren Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Pastor ist der Onkel der Braut. Und so richtet er an den Bräutigam folgende Fragen: Verpflichten Sie sich, Ihre Schwiegermutter gut zu behandeln, die ganze Familie Ihrer zukünftigen Frau zu achten und zu lieben, Ihrer Frau ein eigenes Auto zu kaufen, die Ferien dort zu verbringen, wo sie es wünscht? Ein wenig verdutzt über die recht ungewöhnlichen Fragen bringt der Bräutigam ein schwaches Ja hervor. Da wendet sich der Pastor zu der Braut: Jetzt bist du hoffentlich zufrieden, mehr konnte ich als Onkel nicht für dich tun. weit mehr aber tut Christus für seine Gemeinde, für seine Braut. Und was er für die Seinen tut, wie er sie bewahrt und beschützt, darüber wollen wir im Zusammenhang mit Offenbarung 7 nachdenken. Nochmal ein ganz kurzer Rückblick auf die vorhergehenden Kapitel, Kapitel 5. Jesus, das Lamm, empfängt aus der Hand Gottes diese siebenfach versiegelte Buchrolle. Diese Buchrolle, das Testament göttlicher Willenserklärung, es ist endgültig und unumstößlich. Und mit der Übergabe dieser versiegelten Schriftrolle legt Gott die Geschichte und die Geschichte der Welt und das Geschick der Menschen in die Hände seines Sohnes. Und dann mit dem Öffnen der ersten sechs Siegel, Kapitel 6, beginnen die dramatischen, apokalyptischen Ereignisse auf dieser Erde. Und Kapitel 6 ist vom Zorn Gottes die Rede. Das einzige Mal in der Bibel, wo das genannt wird. Das Lamm ist zornig. Und das ist die eigentliche Katastrophe, dass es keine Gnade mehr gibt, sondern nur noch den Zorn des Lammes. Und dass dieser Zorn keine Harmlosigkeit ist, das müssen wir begreifen. Denn am Zorn findet der gottlose Mensch seinen ewigen Tod. Und so bleibt für uns immer wieder nur diese beiden Möglichkeiten, entweder die Gnade Gottes zu lieben oder den Zorn Gottes zu fürchten. Und dann endet Kapitel 6 mit dieser bangen Frage. Wenn es so um diese Welt bestellt ist, wenn wir das zu erwarten haben, solche Katastrophen, wer kann dann bestehen? Das ist diese entscheidende Frage. Und die Antwort finden wir in Kapitel 7. Hier werden die Siegelvisionen unterbrochen. Eigentlich hätten jetzt sieben Siegelvisionen kommen müssen, aber es sind nur sechs in Kapitel 6. Und dann wird diese Gerichtsreihe unterbrochen. Es folgt also nicht die Öffnung des siebenten Siegels, sondern es ist ein Einschub, ein Zwischenstück. Und ich glaube, am Donnerstagabend hatte ich so den Aufbau der Offenbarung gezeigt und da wird deutlich, dass diese Gerichtsreihen immer wieder unterbrochen werden. Es gibt diese Zwischenstücke, diese Einschübe. Und damit, denke ich, will auch die Offenbarung uns im Ganzen zeigen, in der Endzeit gibt es nicht nur das Thema Gericht, Katastrophen, Unheil. Es gibt nicht nur die Gemeinde als die Märtyrergemeinde, als die bedrängte und verfolgte Gemeinde. Das gehört wohl zur Gemeindewirklichkeit. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt die Gemeinde in den Händen des guten Hirten. Und genau davon erfahren wir in Kapitel 7. Diese andere Gemeindewirklichkeit, wo nicht nur verfolgt wird, wo die Gemeinde nicht nur bedrängt wird. Und deshalb kann man aus Kapitel 7 auch heraushören und herauslesen, auf diese Wege der Trübsal, der Bedrängnis, auf diese schweren Wege der Verfolgung, die Christen immer wieder gehen müssen, fällt das Licht der Herrlichkeit Gottes. Und da bekommt manches einen ganz anderen Schein. Ein ganz anderer Blick ist möglich. Und weil das so ist, auch auf deinen und meinen Lebensweg, egal wie holprig, egal wie dunkel er ist, wir müssen oder wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns diesen Weg erhält. Denn sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Da wird nicht kilometerweit unser Lebensweg ausgeleuchtet, dass ich weiß, was schon in 2 Jahren kommt, nein. Aber heute, mein Weg durch das Heute und hier, das will uns Gott mit seinem Wort immer wieder erhellen und erleuchten. Und deshalb können wir der Zukunft getrost entgegensehen. Gottes Auserwählte, die Erlösten aus allen Völkern, so das Thema über Kapitel 7, oder anders ausgedrückt, mitten im Kampf das Ziel vor Augen. Und dieser etwas längere Bibeltext gliedert sich in 2 große Hauptteile, die Verse 1 bis 8, die Bewahrung für das Ziel und 9 bis 17, der Blick auf das Ziel. Wir haben den Text schon gehört, er erscheint nochmal hier vorn, ich werde ihn aber nicht noch einmal lesen. Mit diesem Danach beginnt also ein Szenenwechsel. Der Blick geht nicht, wie in Kapitel 4, Vers 1, in den Himmel, sondern auf die Erde. Und auf der Erde stehen die Gerichtsmächte bereit. An den vier äußersten Enden standen die vier Engel. Sie hielten die Sturmwinde zurück. Gerichtsmächte, die bereitstehen, den Gerichtssturm noch haltend, aber irgendwann wird er losgelassen. Ist es, wie man so sagt, vor Gewittern die Stille vor dem Sturm, die hier noch herrscht, ehe dann diese Gerichte weiter hereinbrechen? Diese schwüle und drückende und bettdrückende Atmosphäre vor diesem letzten großen Weltgewitter. Diese Zerstörungsmächte der Weltgeschichte stehen bereit. Sie sind auch in der Hand Gottes. Sind die Mächte, die schweren Schaden der Erde zufügen können. Welche Ängste lösen Sturmwarnungen aus, wenn wir hören, ihr müsst also mit Sturm, mit Orkan rechnen. Gerichtsstürme Gottes, man nimmt es hin und sagt, naja, es wird schon nicht ganz so schlimm werden. Vielleicht kann man mit einem blauen Auge davon. Liebe Brüder und Schwestern, wenn diese Gerichtsstürme auf diese Erde treffen und über diese Erde hinweg toben, dann ist das alles andere als lustig. Dann vergeht uns unser ganzer Spaß. Dann werden wir etwas von der Heiligkeit Gottes ahnen, wenn diese Gerichtsstürme losbrechen. Die Zeit der zurückgehaltenen Stürme, die hat es übrigens in der Geschichte immer wieder gegeben. Nach den zwei Weltkriegen ist unserem Abendland eine Zeit der zurückhaltenden Stürme geschenkt. Ich nenne nur mal ein paar geschichtliche Ereignisse. Der 17. Juni 1953, der Volksaufstand in der DDR. Es kam dort nicht noch zu schlimmeren Auswüchsen. Die letzten Gerichtsstürme sind zurückgehalten. 1956, der Volksaufstand in Ungarn. Auch das breitete sich nicht zu einem Flächenbrand aus. Der Prager Frühling 1968. Die Umwälzung während der Wendezeit im gesamten kommunistischen Lager. Dort hätte ein Weltbrand entstehen können und diese Gerichtsstürme werden zurückgehalten. Also ich sehe auch so in unserer Zeit, auch in der jüngsten Vergangenheit, wie Gott Gerichte noch zurückgehalten hat. Die Kuba-Krise 1962, dort stand es auch auf der Kippe. Oder geplante Terroranschläge, wie oft, natürlich sind es auch Menschen, die das dann erkennen und vereiteln können. Aber ich sehe auch hier in all diesen scheinbar ja, normalen weltlichen Dingen Gottes Hand im Spiel. Es kam bisher nicht zu dem gefürchteten dritten Weltkrieg. Gott hat Unheilsmächte noch gehalten. Und das ist nicht nur die Folge von geschickter Diplomatie. Nicht nur deshalb, weil die Völker kriegsmüde geworden sind, dass es das nicht gibt. Nein, ich glaube, hier hat Gott seine Hand im Spiel und hält diese Mächte noch zurück. Das wird in dem Bild Offenbarung 7 deutlich. Und dass von den vier Ecken der Erde die Rede ist, das ist also dieser Totalitätsbegriff. Das umfasst die ganze Erde global. Und was wir jetzt gegenwärtig eben erleben, auch mit Corona, das ist wirklich ein Novum. Das hat es so noch nicht gegeben, dass die ganze Erde von einer Pandemie betroffen ist, oder Epidemie, wie man es nur nennen will. Das hat es so noch nicht gegeben. Und vielleicht ahnt man etwas, ohne sofort an irgendwelche Verschwörungstheorien zu denken, denn dahinter steckt am Ende Gott. Aber wie eine ganze Welt dann durch solche Dinge betroffen ist, beeinflusst wird, aber auch gelenkt und gesteuert werden kann. Also hier ahnt man etwas von dieser Totalität, vier Ecken der Erde. Diese Vierzahl steht also für die gesamte Welt. Diese bereitstehenden Gerichtsmächte, wenn sie losgelassen werden, machen die Erde zu einem Katastrophenfeld. Und noch können die Mächte sich nicht austoben, noch sind sie gebundene und gehaltene Mächte. Aber das wird eben auch deutlich, dass die Endzeit der Kontrolle Gottes unterliegt. Also da herrschen nicht einfach willkürliche Mächte. Da kann nicht jeder auch von diesen Mächten machen, was er will, sondern sie liegen unterliegen der Kontrolle Gottes. Er bestimmt, wann, wie und wo diese letzten Kräfte der Zerstörung sich austoben können. An den Bäumen wird es hier so deutlich. Hier die sämtliche Bäume zu entwurzeln. Und dann sah ich einen anderen Engel, verwüste das Land und das Meer noch nicht, richte an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel aufdrücken. Also selbst kein Bäumchen wird geknickt, wenn Gott es nicht will. Kein Ast fällt da zur Erde, wenn Gott es nicht will. An den Bäumen sieht man ja besonders, ob Sturm herrscht oder Windstille. Das ist nochmal so ein kleines Bild, was das deutlich macht. Diese Weisung, die Zerstörungsmächte zurückzuhalten, in der Endzeit sind also nicht nur Verderbensmächte, sondern auch Heilsmächte am Werk, ein anderer Engel, der im Grunde das noch mit zurückhält, ein Heilsengel. Er kommt vom Osten, so wird es beschrieben, und im Osten geht bekanntlich die Sonne auf, ein Zeichen auch des Heils. Wie der Sonnenaufgang den neuen Tag ankündigt, so eröffnet dieser Engel eine neue Etappe in Gottes Veränderungsplan. Noch einmal zu diesem Sinn und Zweck der Sturmstille. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn. Das ist letztlich der Grund. Warum noch diese Sturmstille, die zurückgehaltenen Stürme da sind und das bis heute? Dass am Ende noch nicht diese letzten Katastrophen und Gerichte über diese Erde hereingebrochen sind. Das hat nicht damit zu tun, dass wir es noch zu etwas bringen können, dass wir unser Leben noch besser gestalten können, dass es noch weiter wirtschaftliches Wachstum gibt, dass wir unsere Lebensqualität und unseren Wohlstand steigern können. Nein, das alles dient dazu, dass die Knechte Gottes, die Gott vertrauen, noch gekennzeichnet werden, versiegelt. Sinn und Ziel ist, dass wir und andere das Siegel empfangen und damit die rettende Gnade Gottes annehmen. Die Knechte Gottes, nach Kapitel 1, Vers 1, sind die Knechte Gottes die Gemeinde, und zwar die Gesamtgemeinde, zusammengesetzt aus Juden und Heiden. Also ich bin mir nicht ganz so schlüssig, ob man das so dann am Ende trennen kann. In der Offenbarung rücken diese beiden Größen ganz eng zusammen. Israel, die Erlösten aus Israel, und die Erlösten aus den Nationen, aus den Heidenvölkern. Sie bilden diese eine Gemeinde. Paulus schreibt es in Epheser 2, Vers 14, der aus beiden, Fernen, den Nationen und den Nahen, den Juden, eine Einheit, eine Gemeinde gemacht hat. Zur Bedeutung des Siegels ist zu sagen, dass im Altertum Sklaven und auch Tiere mit einem Siegel gekennzeichnet wurden. Meist wurde das eingebrannt. Und das Siegel war die Besitz- und Schutzerklärung des jeweiligen Besitzers. Also damit wurde deutlich, das Tier gehört mir, steht unter meinem Schutz, genauso der Sklave. Mit der Kennzeichnung der Gemeinde, und das finde ich so toll hier, so tröstlich auch für die Gemeinde Jesu, mit der Kennzeichnung der Gemeinde wird eine Bestandsaufnahme und eine Sicherstellung des göttlichen Eigentums vollzogen. Gott will sagen, dieser Mensch gehört mir und mein Eigentum lasse ich mir nicht nehmen. Das ist unsere letzte Sicherheit, unser letzter Halt, dass wir so in Gottes Händen sind. Im Alten Testament gibt es die Geschichte beim Auszug aus Ägypten, als dieser Gerichtsengel durch Ägypten zog, die Erstgeburt geschlagen hatte, gab es auch, wenn man will, eine Art Versiegelung, ein Kennzeichen. Die Häuser der Israeliten mussten gekennzeichnet werden mit Blut an den Türpfosten. Und da wird deutlich, die darin leben, die sind Gottes Eigentum. Sie stehen unter seinem Schutz. Der Gerichtsengel geht vorüber. Erinnert ihr euch noch an die Frage aus Kapitel 6 am Schluss? Wer wird dann bestehen? Und die Antwort? Nur der, der versiegelt ist, der dieses Kennzeichen trägt, der sich wirklich Gott ganz überlassen und übergeben hat. Hier erhalten wir die Antwort. das Siegel Gottes tragen, sein Eigentum sein. Wir finden dann das Gegenstück zu dieser Aktion der Versiegelung der Heiligen in Kapitel 13. Es ist das Mahlzeichen des Antichristus. Auch er beansprucht Eigentum. Auch er möchte Menschen kennzeichnen. Und das ist dann die ganze Geschichte in Offenbarung 13. Diese beiden Zeichen ordnen die Menschen auch in zwei Kategorien ein. Die, die zu Gott gehören, die sein Zeichen tragen, und die, die zu Satan gehören. Eine dritte neutrale Kategorie wird es nicht geben. Dass ich mich irgendwo dazwischen einordnen kann, sagen, naja, weder das eine noch das andere. Nein, nein. Es wird sich jeder entscheiden müssen. Und jeder Mensch hat auch die Gelegenheit, sich im Leben zu entscheiden. Es wird keiner am Ende vor Gott stehen können und sagen, na lieber Gott, von all dem habe ich überhaupt nichts gewusst. Also zumindest, das muss man sich auch mal deutlich machen, ihr alle, die ihr heute hier sitzt und das hört und vielleicht schon oft gehört habt, ihr werdet nie in diese Position kommen, wo ihr vor Gott treten könnt und sagen, lieber Gott, tut mir leid, nie was davon gehört. Ihr seid nicht mehr auf neutralem Boden. Ihr wisst im Grunde, worum es geht, alle miteinander. Und deshalb muss ich mich dann auch entscheiden. Und Gott kann mich auf diese Entscheidung hin, wird er mich dann auch festnageln und festlegen, sagen, so hast du dich entschieden, für oder gegen. Innerhalb einer von Gott gesetzten Frist soll also diese Versiegelung erfolgen. Man könnte im weitesten Sinne auch sagen, zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu. Denn das ist die Zeit der Gemeinde. Gemeinde gibt es so lange, bis Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Und alle, die Jesus vertrauen, werden mit diesen untilgbaren Zeichen als Eigentum Gottes gekennzeichnet. Wie geschieht diese Versiegelung? Schön, dass auch die Bibel dazu etwas zu sagen hat. Epheser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Dort haben wir es. Die Menschen, die Jesus vertrauen, die sagen, ich möchte dich, Jesus, als meinen Herrn haben. Die werden durch den Heiligen Geist versiegelt. Denn wie wollen wir denn anders zum Glauben kommen, ohne das Mitwirken des Heiligen Geistes? Und die dann Gottes Kinder sind, denen bestätigt das Gottes Geist. Du bist Kind Gottes, versiegelt. Auch in 2. Korinther 1 wird das nochmal so deutlich. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Liebe Brüder und Schwestern, da kommt noch mehr. Wir sind jetzt schon gut dran und reich beschenkt. Was wir in Jesus haben, wir vergessen oft diesen gewaltigen Reichtum des geistlichen Segens, was wir jetzt schon haben. Wisst ihr, wie wertvoll und kostbar das ist, dass du überhaupt glauben kannst? Dass du Frieden im Herzen haben kannst? Wie wertvoll das ist, eine lebendige Hoffnung zu haben? Das vergessen wir oft. Wir nehmen es als so verständlich hin, eben wie unser tägliches Brot, das wir essen. Wir denken kaum noch drüber nach. So ist es auch mit vielen geistlichen Dingen. Christen sind also versiegelt, als Eigentum gekennzeichnet. Ich musste aber auch noch daran denken, manchmal werden doch auch Fußböden dann versiegelt. Da kommt so eine Schicht drauf. Warum? Damit nicht irgendetwas so eindringt, was vielleicht den Fußboden zerstören könnte. Kann das auch noch ein Bild sein, jetzt versiegelt? Wir sind versiegelt, damit nicht all das Schädliche auch von dieser Welt in uns eindringen kann und Glauben kaputt macht und zerstört. Ach, was geht alles so über unser Leben hinweg? Wer läuft und trampelt da im Bild gesprochen auf unserem Leben herum? Und da auch ein Stück versiegelt. Ich denke auch noch an das Siegel, das in einen Reisepass gedrückt wird. Und damit wird deutlich, ich habe ein Einreisevisum. Ich darf in dieses jeweilige Land. Wir haben das Einreisevisum für Gottes Reich und Herrlichkeit. Also man kann auch dieses Wort vom Versiegeln, denke ich, einfach vom Begriff her etwas weiter halten und sehen. Schön, dass wir wissen, wer an Jesus glaubt, der ist sein Eigentum und damit gekennzeichnet. Vertrau dich immer wieder diesem Herrn an. Und dann kommt diese magische Zahl 144.000. Hier wird es als Stämme Israels bezeichnet. Ich sage dann gleich noch was dazu. Diese magische Zahl der Bibelforscher, 144.000. Aber man muss hier wirklich sagen, es geht nicht um eine Zählzahl, dass abgezählt wird bis 144.000 und dann ist gut. Das ist sozusagen die Elite. Nein, es geht nicht um die Kennzeichnung einer christlichen Auslese. Es ist am Ende dieselbe Schar wie in Vers 9 dann. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Was hier geschieht, hat auch wieder etwas Tröstliches. Die Grundzahl ist die 12. Und 12 mal 12 mal 1000, die 1000 war damals die größte Zahl, mit der man rechnete. Und das ergibt 144.000. 12 mal 12 erinnert wieder an Altes, an Alten und Neuen Bund. 12 Stämme Israels, 12 Apostel, die Gemeinde Jesu. Und die 144 ist die höchstmöglichste Vervielfältigung, die man sich damals so vorstellen konnte. Und damit wird im Grunde nur eins festgestellt, das Gottesvolk ist vollständig, vollzählig. Keiner und keine geht verloren. Die ganze Gemeinde Jesu wird versiegelt und die ganze Gemeinde, dass wir es nochmal hören, besteht aus Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und aus Menschen aus den Heidenvölkern, aus den Nichtjuden. Und deshalb ist die 144, diese Zahl, eine Trostzahl. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Noch einmal so, wie genial die Offenbarung aufgebaut ist. In aller Angst, in aller Verfolgung kommt auf einmal dieser Ton des Trostes, der Hoffnung, des Beistandes, dass Gott sagt, ihr müsst euch nicht sorgen. Ihr seid versiegelt, ihr seid gezählt. Ihr kommt einmal am Ziel an. Keiner wird fehlen. Nicht ein einziger, der Jesus ganz fest vertraut, wird je übersehen und je vergessen. Und solltest du manchmal den Eindruck haben, dass in deinem alltäglichen Leben dich scheinbar Gott vergessen hat, dann geh auf deine Knie und bitte wieder ganz neu auch um diese innere Gewissheit, dass der Herr bei dir ist. Und dann halte ihm seine Verheißungen vor und vertraue darauf, wenn du Gottes Kind bist, bist du versiegelt. Und es wird dich nichts und niemand aus seiner Hand reißen können. Das hat Jesus seiner Gemeinde versprochen. Dass an dieser Stelle von Israel die Rede ist, hängt damit zusammen, dass diese Bezeichnung im Urchristentum ein Ehrenname für die Gemeinde aus Juden und Heiden war. Also Israel ein Ehrenname. In Jakobus 1, Vers 1 wird die Gemeinde als die 12 Stämme in der Zerstreuung angesprochen. 12 Stämme in der Zerstreuung. Nun kann man sicher auch daran denken, dass anfänglich als die Gemeinde Jesu in Jerusalem wuchs, kam es bald schon zu Verfolgungen und Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen wurden, mussten also dann aus Jerusalem, aus Juda ausreisen, mussten sich irgendwo anders verstecken. Aber ich denke, das geht auch hier bei dieser Nennung, auch wenn dann einzelne Stämme genannt werden. Übrigens fehlen bei dieser Aufzählung der Stämme, fehlt der Stamm Dan und der Stamm Ephraim. Sie werden nicht bezeichnet. Und deshalb meine ich, es geht hier nicht um eine historische Größe, sondern um eine geistige Größe. Und der Grundgedanke ist also diese Aussage, dass die Gesamtgemeinde am Ende vollzählig da ist. Keines der Schafe geht verloren. Und genau das bedeutet eigentlich, fürchte dich nicht. Du bist gezählt. Gott kennt deinen Namen. Du gehörst zu ihm. Und Gott wird die Seinen auch durchbringen, garantiert. Und deshalb folgt dann der Blick auf das Ziel. Ach, jetzt nochmal, ne? Von Israel, die Rede ist, ja, seht das nochmal hier vorne. Der Blick auf das Ziel. Es ist von einer großen Schar die Rede. Wieder ein Szenenwechsel findet statt. Und es ist auch ein Situationswechsel. Die gesamte Gemeindesituation hat sich total verändert. Es sind jetzt die in weiße Gewänder gehüllt. Vor dem Lamm Palmenzweige halten sie in den Händen. Sie singen Loblieder. Also nichts erinnert mehr an das Dunkel, an die Hitze der Trübsal und der Verfolgung. Aus der bedrängten, verfolgten Gemeinde ist die siegreiche, vollendete Gemeinde geworden. Die große Drangsalszeit, die Trübsalszeit liegt hinter der Gemeinde. Und hier muss man nochmal die Sicht auch der Offenbarung sehen. Man könnte ja sagen, nun Moment mal, die Gemeinde ist noch gar nicht am Ziel. Aber das ist ja prophetische Schau, dass im Grunde der Johannes schon die Gemeinde in einer Situation sieht, wo sie nicht mehr bedrängt ist. Und ich denke, auch das müssen wir immer im Blick bekommen, im Blick behalten. Es kommt wirklich die Zeit, wo wir am Ziel sind. Ja, es mag jetzt noch durch viel Leid und Trübsal gehen, aber dieses Ziel dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Hier wird schon einmal so berichtet, dass sie am Ziel ist. Sie steht als Siegerin auf dem Siegerpodest. Die Palmenzweige weisen sie eindeutig als Sieger aus, die Gemeinde. Die weißen Kleider, die können nur die Erlösten tragen. Also hier ist Gemeinde am Ziel. Es sind die Überwinder. Es sind die, die siegreich aus dem Kampf hervorgegangen sind. Es sind die, die ihre Knie nicht vor anderen Göttern und Mächten gebeugt haben. Sie feiern aber nicht ihren Sieg, sondern den Sieg des Lammes. Die von Gott Gezählten sind zugleich unzählbar. Eine unzählbare Schar, dort vor dem Thron Gottes. Und ich bin schon gespannt, wie das einmal sein wird, so vor dem Thron Gottes zu stehen. Und dort ist alles weg, was uns belastet. Das eigene Leben, ach, die Beziehung in einer Gemeinde und Gemeinschaft, wie belastend ist manchmal. Auch das Miteinander unter Christen. Das ist nicht nur Sonnenschein, das weiß ich auch. Und dann kommen wir alle miteinander zusammen und werden nur noch mit einer Stimme Gott und das Lamm Jesus loben. Woher sie kommen? Eben aus allen Stämmen, Völkern, Menschen, Sprachen und Kulturen. Und das ist für mich auch immer ein Stück in Wunder. Selbst wenn ihr nur einmal eure Gemeinschaft hier in Frauenhain anschaut, entschuldigt, wenn ich das mal so sage, aber wisst ihr, wie unterschiedlich die Typen so sind, die dazu gehören? Ich zähle mich auch dazu. Da denke ich manchmal, das wäre doch alles viel einfacher, wenn sie alle so nett wären wie ich. Ne? Versteht ihr? Die müssen alle so sein wie ich. Das wäre erstmal ganz langweilig. Aber diese Andersartigkeit, dass jeder anders ist, jeder anders tickt, macht es manchmal etwas schwierig. Und dann staune ich unterm Strich trotzdem, dass es dieses Gebilde Gemeinde gibt. Trotz allen Widersprüchen, trotz allen Grabenkämpfen, die geführt werden. Trotz aller Tränen, die oft auch über den anderen und über sich selbst geweint werden, gibt es die Gemeinde Jesu für mich in Wunderwerk. Das ist also diese unzählbare Schar. Jeder bringt so seine Geschichte mit, seine Eigenart, und am Ende sind sie zusammen vor dem Thron Gottes. Ja, woher kommen sie? Aus allen. Wird hier nicht auch die Abrahams Verheißung erfüllt? In dir, Abraham, sollen gesegnet sein alle Geschlechter und Völker auf Erden. Hier wird es wahr, dieses alte Verheißungswort findet hier die Erfüllung. Auch an diesem Punkt und an dieser Stelle merken wir, keines der guten Worte Gottes fällt irgendwo dahin, geht verloren. Alle Verheißungen erfüllen sich. Und was sie tun, auch das wird deutlich, sie geben Gott und dem Lamm alle Ehre. Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und von dem Lamm. Wie wichtig muss für die Gemeinde Jesu immer wieder das Lamm Gottes werden? Wir kommen nicht ohne das Lamm Gottes aus. Es ist unser Erlöser, Jesus Christus. Er ist der sich für uns hingegeben hat. Also sie klagen nicht, sie beklagen sich nicht, was sie alles durchmachen mussten. Sie klagen auch nicht an. Sie reden nicht von ihren Leistungen, von ihren Kämpfen, sondern nur davon, was der Vater und der Sohn ihnen bedeutet, wie sie durchgekommen sind, mit Hilfe des Vaters und mit Hilfe des Sohnes, mit Jesus Christus. Und sie bekennen, wo allein das Heil zu finden ist. Nirgendwo sonst als allein im Opferlamm Jesus Christus. Und ohne Jesus, ich kann es nur immer wieder so betonen, gibt es keinen Zutritt zu dieser ewigen Welt Gottes. Ohne Jesus wird keiner in diesem letzten großen, gewaltigen Chor mitsingen können. Mit Freude und mit Lob in der himmlischen Welt wird dann deutlich, also nicht nur die Gemeinde, sondern diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an. Man wird sich nicht vorstellen können, was das bedeutet. Es gibt schon hier herrliche Chöre, gewaltige Musik, aber was dort ertönt, werden wir noch nie gehört haben. Das ist wirklich auch total neu. Die Engel, die vielen himmlischen Wesen, sie beten Gott an und das Lamm. Deutlich durch Kniefall, durch Unterwerfung geben sie Gott alle Ehre. Mit Anbetung, Ehre, Dank, Herrlichkeit, Weisheit. Also all diese Dinge, die zu Gott gehören, sie werden gerühmt und gelobt. Es werden dann Fragen beantwortet. Noch einmal, wer sind Sie? Woher kommen Sie? Was tun Sie? Was geschieht mit Ihnen? Wer sind Sie? Ich denke, die weißen Kleider kennzeichnen Sie als die Erlösten. Da gibt es keinen Zweifel. Sie haben Ihre beschmutzten, sündigen Kleider reinwaschen lassen im Blut des Lammes. In unserem Bibeltext: Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Sie sind rein von ihrer Schuld. Es gibt kein anderes Reinigungsmittel als das vergossene Blut Jesu. Es sind die, die bis zum Ende bei Jesus ausgeharrt haben, die Treue gehalten haben. Jesus hat es den Seinen gesagt: Selig sind die, ausharren, aushalten bis ans Ende. Woher sind sie denn gekommen? Aus der großen Trübsal. Es sind die, die durch Bedrängnis gegangen sind. Abgesehen von Drangsals- und Trübsalszeiten, wie sie die Welt schon immer erlebt haben, kommt es wohl gegen Ende der Endzeit zu einem Höhepunkt. Zu einer Drangsals- und Trübsalszeit auch für die Gemeinde Jesu, wie sie bisher noch nicht da waren. Es wird zu einem letzten, denke ich, zu einer letzten großen Auseinandersetzung auch zwischen allen widergöttlichen Mächten kommen. Und da geraten die Christen zwischen die Fronten. Und diese Zeit, die Trübsalzeit, betrifft auch Christen und Nichtchristen. Die ganze Menschheit steht am Ende auf dem Prüfstand. Du Mensch, was steckt in dir drin? Und du Christ, wie ehrlich meinst du es denn mit deinem Glauben? Ist dein Glaube nur so ein Sonntags- und Schönwetterglaube, wenn so ein schöner Sonnentag ist und wenn man in Frieden in einem solchen Raum sitzen kann? Ist das alles von deinem Glauben? Was wird, wenn es eng wird in deinem Leben? Wenn du bedrängt wirst, wenn du unter Druck gerätst und wenn du dann öffentlich bekennen musst, wer dein Herr ist? Was machst du dann? Also ich denke, solche Trübsalzeiten sind auch die Prüfungszeiten für die Gemeinde. Wen betest du wirklich an? Wirklich das Lamm? Oder ist dir anderes noch wichtiger? Aus der Trübsal sind sie gekommen, aus der. Sie mussten in sie hineingehen. Gott hat sie nicht außen herum geführt und gesagt, ah, das könnte ich euch alles ersparen. Und wisst ihr, wie viele treue Brüder und Schwestern auch durch solche Trübsalzeiten geführt werden im persönlichen Leben? Was manche da so durchmachen und aushalten müssen, und am Ende solcher dunklen Wege, solcher schweren Wege, können Sie sagen, unser Herr hat mich durchgebracht. Er hat mir geholfen. Sie mussten hineingehen. Und doch ist der Herr bei Ihnen geblieben. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gerade an den Tiefpunkten, an den Talsohlen oder in den Talsohlen unseres Lebens, da ist er da. Auch die Versiegelung hat ihnen das nicht erspart. Ich hatte es gestern angedeutet, dass man so denkt, ach, wenn man richtig gefüllt ist mit Heiligem Geist und da so richtig brennt und fest im Glauben steht, dann kann man alle Löcher dieser Erde einfach überspringen. So ist es nicht. Auch die Versiegelten werden in Trübsalzeiten geführt und müssen das durchstehen. Ob es große oder kleine sind, persönliche oder weltweite, es ist für uns nötig, dass wir auch willig solche Zeiten durchleben und durchleiden an der Hand unseres Gottes. Dass wir in diesen Prüfungen dann wirklich auch durchhalten und dann muss es sich unter Beweis stellen, ob wir wirklich Gott von ganzem Herzen lieb haben. Also sie kommen aus der großen Drangsalzeit. Was sie tun? Sie tun das, was Menschen schon immer tun sollten, aber nicht getan haben. Sie dienen ihrem Gott. Ein unwahrscheinlich großer Gottesdienst findet statt. Sie dienen Gott jetzt im letzten Sinne auch der Abhängigkeit. Wisst ihr, es wird viel Dienst noch für Gott getan. Ich sehe auch viele dienstwillige und diensteifrige Brüder und Schwestern hier bei euch in Frauenhain. Ich darf es mal so sagen. Aber aller Dienst ist immer auch ein Stück für mich. Und man muss auch mal ehrlich zu sich selber sein. Es ist auch mancher Dienst nicht ganz selbstlos. Es geschieht auch mancher Dienst im Blick auf ein Stück eigene Ehre. Und es ist ja nicht schlecht, wenn dann Leute sagen, oh, das hast du ja wieder schön gemacht. Versteht ihr? Ich will damit nur sagen, unser Dienst für Jesus ist noch nicht so astrein, so sauber, dass er frei wäre von allen eigenen Motiven. Und ich weiß, dass auch eine Kanzel, eine Bühne im christlichen Raum, ein Podest der Selbstdarstellung sein kann. Und darunter leiden wir noch, dass der Dienst nicht so letztlich selbstlos ist, wie er sein sollte. Der Dienst geschieht noch bruchstückhaft. Es gibt noch manche Widerstände, da muss ich wieder zum Dienst und da nochmal hin. So ganz für Gott leben, wir wollen es, aber wem gelingt es wirklich? So dieser letzte tiefe Einsatz. Geben wir Gott wirklich in allem den Vorrang? Dieser erfüllte und vollkommene Dienst vor Gott und für Gott, der wird uns hier vor Augen gehalten. Und wer jetzt wirklich bereit ist, Gott zu dienen, wird erleben, er ist nicht Diener in einem Schlaraffenland. Er ist nicht Diener in einem Paradies, sondern er ist Diener Jesu Christi hier auf dieser Erde und hat eine ganz klare Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wo dieses Wort gesprochen wird, verbunden mit dem Wort vom Kreuz, da wird auch der Dienst schnell zum Kreuz tragen und zu einer Last werden können. Hier am Ende dieser Ausblick schon, es ist ein froher, ungetrübter Gottesdienst. Und was geschieht mit ihnen? Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen. Sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Merken wir, wie uns auch diese Stelle der Offenbarung, Kapitel 7, schon an das Ende bringt? Das, was später dann nochmal aufgegriffen wird, als das letzte große Bild der Offenbarung, das wird hier schon angedeutet. Das geschieht mit denen, die bei Gott geblieben sind. Eine bestmöglichste Versorgung. Eine Vollversorgung, wirklich im Vollsinn dieses Wortes. So wie der Mensch ganz für Gott da sein soll und da sein ist, so ist Gott dann für den Menschen da. Endlich in Sicherheit. Kein ängstliches Verstecken mehr. Keine Glut der Verfolgung. Keine Hitze des Leides. Niemals wieder wird ihnen hungern und dürsten. Keinesfalls wird irgendeine Hitze mehr sie belasten. Die Worte, die hier stehen, schließen das alles aus. Das ist einfach nicht mehr möglich, weil das alles nicht mehr da ist, was die Gemeinde belastet. Das Lamm, der gute Hirte, sorgt für die Seinen. Und wir werden auch in Ewigkeit auf die Fürsorge Gottes angewiesen sein. Wir werden auch in der Ewigkeit nicht strahlende Selbstversorger werden, dass wir plötzlich sagen, ah, jetzt ist es so schön, jetzt können wir alles selber machen. Nein, wir werden, davon bin ich überzeugt, auch in Ewigkeit von Jesus abhängig bleiben, indem er uns versorgt. Am Schluss unseres Kapitels klingt schon etwas an von dieser neuen Erde, ohne Leid und Tränen. Aber wir dürfen nie vergessen, diese Worte sind hineingesprochen in schlimme Verfolgungszeiten der Gemeinde. Damals 90 nach Christus im Römischen Reich. Und die Leser und Hörer des Buches, die noch Genossen der Drangsal sind, so werden sie bezeichnet, sie sollen jetzt schon diese Zusammenhänge sehen. Sie sollen jetzt schon wissen, daran werdet ihr einmal teilhaben. Ihr seid diese Genossen, diese Teilhaber der Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes. Und wir müssen es anerkennen und, denke ich, realistisch sehen. Denn durch Trübsal hier führt der Weg zu dir. Das kann Trübsal sein, die Gemeinde als Ganzes betrifft in der Verfolgungszeit. Ach, es kann auch viel Trübsal sein, die Gott dir zumutet in deinem ganz persönlichen Leben. Wege, die er dich führt und die nicht leicht sind. Apostelgeschichte 14, 22 finden wir dieses ermutigende Wort auch. Stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Liebe Brüder und Schwestern, das brauchen wir, dass wir einander uns stärken im Glauben. Nicht nur immer auch sagen, was wir noch mehr machen könnten und was da alles noch möglich ist und wieder neue Programme aufstellen und wieder neue Forderungen und die Messlatte noch höher hängen, versteht ihr? Sondern einfach auch die Seelen der Gläubigen stärken, sagen, haltet einfach fest an Jesus. Und ihr müsst durch Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Das Christsein ist nicht einfach so ein herrlicher Sonntagsspaziergang, sondern es gibt diesen Druck in unterschiedlicher Weise. Also wir müssen Christen nicht bespaßen, sondern im Glauben bestärken. Das, denke ich, ist mehr und mehr unsere Aufgabe. Und das vergessen wir oft. In unserer westlichen Kultur wird Christsein oft als so ein schöner Wellness-Trip verkauft, als eine gute Unterhaltung angeboten. Kommt neue Leute, wir können euch auch ein tolles Programm bieten. Ich möchte nicht hier vorne als Showmaster und Unterhalter stehen. Ich möchte gern klar und deutlich auf Jesus hinweisen und sagen, allein das Lamm Gottes gibt uns Rettung, bringt uns durch, auch durch alle Hitze und Trübsal der Verfolgung. Also diese kurzen Erinnerungen an das herrliche Ziel sind der Weckruf für die schläfrigen und müden Christen, sind Mahnung, bleibt treu in der Nachfolge, egal wie eng es in eurem Leben wird. Haltet am Wort des Lebens, haltet an Jesus fest. Diese dunkle Zukunft und die gegenwärtigen notvollen Zustände sollen wir im Licht des Kommenden betrachten. Ja, es gibt viel Dunkles in deinem und meinem Leben um uns her. Es gibt viel Unsicherheit. Es gibt viel Angst im Blick auf die Zukunft. Und dann sollen wir erkennen, da fällt ja das Licht der Herrlichkeit Gottes jetzt schon auf deinen und meinen Lebensweg. Und deshalb die Schlussfrage aus Kapitel 6. Wer kann bestehen? Hat ihren hoffnungslosen und furchtbaren Klang verloren. Es gibt wirklich eine Möglichkeit zu bestehen für die, die sich in aller Treue an Jesus festhalten. Und bestehen kann nur der, der das Siegel Gottes empfängt, durch das Blut Jesu Vergebung seiner Sünden hat. Der wird am Ende bestehen. Und so wollen auch wir dieses Zieles gewiss gestärkt die Wege gehen, die vor uns liegen. Und das wünsche ich euch einfach als einzelne Geschwister, aber als Gemeinschaft hier in Frauenhain und Umgebung, wo ihr alle herkommt, dass ihr so froh euren Weg geht. Bei manchen Reibereien und Schwierigkeiten. Gebt einander nicht auf und gebt euren Glauben nicht auf. Werft einfach euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, es ist vieles angetan und es gibt viele Kräfte und Mächte, die uns wegziehen wollen von dir. Und gefährdet sind wir alle miteinander, wenn wir dich nicht hätten. Ja, wo wären wir wohl? Wie wäre es um unseren Glauben bestellt, wenn du dich nicht ständig für unseren Glauben einsetzen würdest? Wenn du nicht beim Vater dich für uns einsetzen würdest? Wir wären alle hoffnungslos verloren. Und da bist du da, Herr Jesus, der gute Hirte, dem wir vertrauen können. Bitte hilf uns allen miteinander, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben, dass wir mit deiner Hilfe und an deiner Hand dieses Ziel erreichen. Hilf uns aber auch, dass wir untereinander, auch als Gemeinschaft hier in Frauenhain und in den verschiedenen Orten in diesem Bezirk, einander Gehilfen zur Freude sein können. Dass wir uns nicht nur Steine in den Weg legen, uns nicht nur das Leben schwer machen, sondern dass wir einander ermutigen, im Glauben festzubleiben und miteinander den Weg hin zur ewigen Herrlichkeit gehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Singen wir ein Lied? Wir wollen miteinander singen vom Lied 407.